Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Andrea Ballschuh.
Unser Gast heute ist Musiker Johannes Oerding. Sein aktuelles Album Konturen ist vor kurzem erschienen und es ist direkt auf Platz 1 der deutschen Charts eingestiegen. Momentan kommt wirklich keiner an Johannes Oerding vorbei. Im März geht's auf große Tour durch Deutschland. 27 Konzerte stehen auf dem Plan. Ein absolutes Mammutprogramm. Und deshalb gibt's heute zum Wohlfühlen erstmal Salami.
Und ich mache gerade extra auf gesund hier. Und dann kommst du mit diesen schlimmen Dingen um die Ecke. Aber ja, das ist gut, das ist Wegnahrung und die werde ich auf jeden Fall genüsslich vielleicht gleich zu mir nehmen.
Man hat mir gesteckt, dass du total auf Mini-Salami stehst.
Also ich stehe auf jeden Fall lieber auf salzige und deftige Sachen als auf süße Süßigkeiten. Also ich esse eigentlich keine Süßigkeiten. Ich glaube, ich habe einfach so Obelix-mäßig als Kind zu viel davon gegessen, dass das für ein Leben reicht. Und eigentlich, ich glaube, seitdem ich irgendwie 16, 17 bin, esse ich eigentlich keine Süßigkeit mehr. Auch keinen Nachtisch, kein Dessert, kein Kuchen, keine Bonbons, keine Schokolade. Und das ist irgendwie komisch. Aber stattdessen gleiche ich das natürlich aus, dieses Ungesunde, was man durch eben, ja, mal hier und da ein Stück Käse, Mini-Salami und alles, was eben auch, ja, so ein bisschen salzig daherkommt.
Aber du bist ja so viel unterwegs. Ich glaube, du gibst allein mit deiner Band 80 Konzerte im Jahr. Jetzt mit dem neuen Album Konturen stehen 27 Konzerte ab März auf dem Plan. Da verbrauchst du ja so viel Energie. Da musst du ja nicht noch ein extra Sportprogramm machen oder um deine Salamis da wieder abzutrainieren.
Genau, um die Salamis abzutrainieren. Also das ist auf jeden Fall ein anstrengender Job. Das nimmt einen auch physisch mit. Das stimmt. Gerade wenn man so 2, 2,5 Stunden spielt, wie ich spiele und immer von links nach rechts flitzt und so getrieben ist. Nichtsdestotrotz bereite ich mich auf so eine Tour auch vor. Also ich muss schon auch ein bisschen Sport machen, ein bisschen vorher auch Konditionen pumpen, sage ich mal, damit du das überhaupt durchhältst und dass du halt eben auch mal 3, 4 Konzerte am Stück durchhältst. Das spürt man schon auch. Aber wenn ich dann auf Tour bin, und das ist ja eben auch das, wofür ich dann vorher trainiere, dann will ich mich gehen lassen. Dann auf Tour will ich halt auf Tour sein, dann will ich so wie so ein Junge auf Klassenfahrt einfach auch all den ungesunden Quatsch essen, nach dem Konzert auch eine riesen Pizza verdrücken und noch nachts essen und noch Bier trinken. Das gehört dann eben für mich dazu. Und das heißt, ich pendel immer zwischen den beiden Extremen.
Die Tour beginnt ja erst im März, also jetzt kannst du noch Salami essen. Wie bereitest du dich darauf vor, auf die Tour?
Ich habe eigentlich ein sehr breit aufgestelltes Training, wenn man so will. Ich gehe selber sehr viel laufen, wenn ich in Hamburg bin. Also ich jogge und laufe um die Alster, das ist so meine Lieblingslaufstrecke. Dann meistens eher allerdings nachts, wenn keiner da ist und mich keiner sieht. Das habe ich von Udo Lindenberg gelernt. Und ich habe tatsächlich auch einen Sportlehrer, so nenne ich ihn immer, mein Folterfürst, also ist nichts anderes als ein Personal Trainer. Das ist ein ehemaliger St. Pauli-Fußballspieler, der mich quält. Zweimal, manchmal auch dreimal die Woche und so eine Rundum-Geschichte mit mir macht, dass einfach alles mal bewegt wird und dass man irgendwie auch dranbleibt und eben auch die Motivation nicht verliert. Ich glaube, das ist immer das größte Problem, dass man sich alleine manchmal oder wochenlang nicht zwingen kann, aufzustehen, jetzt geh doch mal irgendwie, mach mal ein bisschen Sport, beweg dich. Und der sorgt schon dafür, dass ich zumindest antanze.
Du sagst gerade, du läufst am liebsten nachts, damit dich keiner sieht. In den letzten Jahren ging es mit dir echt durch die Decke. Also du wirst schon viel erkannt inzwischen, ne? Wie gehst du damit um?
Also das hält sich dann in Grenzen. Die Leute sind sehr höflich und auch sehr zurückhaltend. Manchmal bleiben sie einfach nur stehen, ach guck mal, Herr Oerding, und gehen weiter. So, und dann steht man da und will gerade zurückgrüßen, aber sind die schon längst wieder weg. So, weil sie einfach, also es ist schon auch schön zu sehen. Und wenn ich mal gar nicht erkannt werden will, ja, dann gehe ich halt eben, keine Ahnung, um 11 Uhr nachts joggen oder aber ich ziehe tagsüber einfach den Hut nicht auf.
Das ist jetzt so der Markenzeichen inzwischen geworden, ne?
Genau, ja. Und wenn ich mich verkleiden will, habe ich keinen Hut auf. Dann erkennen mich die meisten Leute nicht, weil die Brücke gar nicht mehr kriegen, weil sie eigentlich mein Gesicht auch nur mit dem Hut verbinden. Und das finde ich ganz gut.
Wie viele Hüte hast du?
Über 50, bestimmt.
Du bist ja so wie ich mit den Brillen.
Ja.
Ich habe über 40 Brillen.
Ja, es ist lustig, aber das Ding ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich trage aktuell immer nur 2, 3 Hüte. Und der Rest, der ist einfach nur da. Der ist aber eigentlich schon aussortiert. Aber ich denke immer so, ach, wer weiß, vielleicht kann man mit den Hüten ja nochmal irgendwas was machen. Vielleicht bastelt man daraus nochmal eine schöne Hutcollage oder was weiß ich denn. Oder spendet die oder sowas.
Aber wenn du nicht erkannt werden willst, kann ich dir einen Tipp geben, setz eine Brille mit Fensterglas auf. Das bringt dann keiner mit dir in Verbindung, dann erkennen die dich garantiert nicht.
Ja, habe ich gemacht auf dem Deichbrandfestival, habe ich mir eine Cappy aufgezogen und eine Brille mit Fensterglas und auf einmal dachten die Leute, ich wäre Mark Forster. Das heißt also auch noch, dann waren sie trotzdem,
auch nicht
waren sie trotzdem da. Du bist doch dieser eine Sänger hier, so Mark Forster. Ja, genau.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Johannes Oerding. Die erste Single aus seinem neuen Album Konturen, die ist direkt durch die Decke gegangen. An guten Tagen hören wir gleich. Was keiner weiß, wir haben dieses Lied seiner Mutter zu verdanken.
Meine Mutter sagt, glaube ich, seitdem ich denken kann und seitdem ich Platten mache und Radiosongs rausbringe, sagt sie mal, jetzt mach doch mal was Flottes, mach doch mal was zum Tanzen. So, und dann habe ich gesagt, ja gut, schreibe ich mal an guten Tagen.
Und vor allem hast du dann auch im Video getanzt, was mich sehr gewundert hat, weil so kennt man dich gar nicht.
Habe ich für meine Mama angemacht. Nee, das war ein großer Traum von mir, mal so ein 90er-Jahre-mäßiges Tanzvideo zu machen, wo man ein bisschen Choreo hat. Das war ein großer Spaß und habe ich gedacht, könnte auch ein Hingucker werden. Und siehe da, ist wirklich auch das Video kam auch ganz gut an und die Leute gucken es gerne, weil man, glaube ich, sieht, dass wir einfach Spaß haben.
Ja. Deine Mutter fand den Song toll. Und Ina hat gesagt, ist mir zu positiv. Naja, wie gehst du denn dann damit um?
Zu positiv, also es war glaube ich eher so, also sie hat schon gemerkt, dass das ein Hit ist. Also sie hat schon ganz klar gesagt, das Ding wird funktionieren. So gut sind ihre Antennen dann auch als Musikerin. Aber ich glaube, um das mal positiv zu formulieren, sie mag es lieber, wenn ich eben die ruhigen Balladensongs singe, wo ein bisschen mehr Platz und Luft ist für meine Stimme, die sie einfach dann gerne in so einer Form mag. Und ihr ist der Song einfach wahrscheinlich zu plakativ, zu vollgepackt, so ein bisschen zu, vielleicht sogar auch zu überproduziert. Mhm. Aber so ist das halt. Ich finde ja auch nicht alle ihre Songs gut. Und ich finde ja auch nicht jede Sendung, die sie macht, gut. Und so muss es aber, glaube ich, auch sein. Und ich habe einen schönen Satz diese Woche gelesen. Kritik ist die höchste Form der Liebe. Und so nehme ich das hin.
Du singst in Alles okay. Unter anderem, unsere Narben sind ein Leben lang zu sehen, doch irgendwann tut's nicht mehr weh. Dann ist es wieder okay. Welche Narben haben denn bei dir am längsten gebraucht zum Heilen?
Jetzt gehe ich mal gerade meine Datenbank durch und meine Jahrzehnte. Also um bei den Jüngsten zu bleiben, mich beschäftigt natürlich gerade auch sehr, sehr viel, wenn man irgendwie sieht, was auch in der Welt los ist, wo immer wieder was schief läuft und wo vielleicht Menschen anderen Menschen was antun. Das sind alles Dinge, die bei mir auch, die mir wehtun, wenn ich die selber sehe und wo ich mich auch schäme für die Menschheit an sich manchmal oder auch für die Menschen, wie wir hier mit uns gegenseitig umgehen. Hab aber trotzdem immer die Hoffnung, dass wir alle noch einen Konsens finden, uns da irgendwann am Riemen reißen und zusammenfinden wieder. Dann gibt es aber auch eben, ich sag mal, auf meinem Weg, auch gerade als Musiker, viele Täler, die man durchschreitet und wo man auch mal gezweifelt hat, wo man auch dachte, ey, wollen die Leute das wirklich hören? Was machst du eigentlich, wenn das keinen interessiert?
Wann und warum hast du gezweifelt?
Naja, ich gehe da mal zurück an die Anfänge, so wirklich so mit dem ersten Album oder so und erste Künstlerverträge. Da wird dir schon gesagt, so, du bist der nächste große Star hier und alles wirkt und riecht nach Hollywood. Und dann machst du eine Platte, aber keiner will sie spielen, keiner hört sie. Und du wirst schon auch ein bisschen belächelt von deinem Umfeld. Menschen, die dir es nicht gönnen, sagen, ja klar, hast du gedacht, das wird schon was. Aber nee, du bist dann doch wohl nicht so toll. Und dann steht man schon da und denkt so, ach, irgendwie, vielleicht haben wir ja recht und so. Und da gab es schon auch Momente, wo man auch, nicht, ich würde nicht sagen, kurz vorm Aufgeben war, aber man hat gezweifelt. Demgegenüber stand aber immer die Tatsache, dass, wenn ich auf der Bühne gestanden habe, Leute zugehört haben. Und beim nächsten Konzert einfach doppelt so viele da waren. Und daran habe ich mich immer so ein bisschen hochgezogen. Und das ist auch das, was ich in dem Song sage. Das sind ja oftmals nur Momentaufnahmen, also so wie Turbulenzen im Flugzeug, die einfach dann kurz auftauchen. Man denkt, oh Gott, das ist ja furchtbar und es hört nie wieder auf. Aber dann hört's in dem Moment hört's auf und der Flug geht ruhig zu Ende. Oder man wird wieder entspannter. Und das Gleiche meine ich eben mit den ganzen Wunden, die uns im Leben widerfahren und zugefügt werden auch. Die verheilen in der Regel. Sind zwar sichtbar, also man wächst daran, man merkt sie sich auch, aber sie tun vielleicht nicht mehr ganz so weh.
Was war so die größte Turbulenz in deinem Leben, an die du dich erinnern kannst?
Also ganz klassisch gibt es natürlich ein Beispiel, wenn man wirklich nach einer langen Beziehung einen Liebeskummer hat, wenn man sich dann doch trennt, irgendwie so nach 6, 7 Jahren mit der ersten großen Liebe, das rüttelt einen natürlich auf. Da denkt man ja auch im ersten Moment, oh Gott, es wird nie wieder so sein, wie es war. Und ich erinnere mich ganz genau daran, dass damals ein Freund zu mir sagte, der schon bis dato 2-mal verheiratet war, du, glaub mir, du wirst jetzt denken, da kommt keine mehr, aber es wird wieder eine kommen. Und es kam eine mit einer Urgewalt natürlich bis heute. Das rüttelt, glaube ich, jeden Menschen so ein bisschen auf, wenn irgendwas mit dem Herzen ist. Dann aber auch natürlich ein Verlust. Also ich erinnere mich an einen Verlust, der deshalb so nachhaltig war. Das war meine Oma Trudi aus Datteln, die meine Musik-Omi war. also die wirklich bei uns im Haus die Klavierspielerin war. Ihr Vater war selber war Organist, die immer, wenn sie auf uns aufgepasst hat oder da war, immer am Klavier saß mit mir, ich saß daneben und wurde fasziniert durch das, was sie da spielte. Und ich glaube, das war so mit mein Zugang auch zur Musik. Und als meine Oma dann starb, der Tod an sich hat mich nicht so berührt, sage ich mal. Aber die Beerdigung, als ich dann da war, denn dann passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, sondern dann stand eine meiner Cousinen auf und sagte, so, wir spielen jetzt Omas Lieblingslied. Und dann spielten sie den Song Engel von mir ab. Und das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass meine Oma überhaupt so meine Karriere verfolgt hat, weil die lebte auch nicht bei uns, die lebte weiter weg von meinem Heimatort. Und dass das ihr Song war und das hat mich kalt erwischt und hat wirklich einen bleibenden Eindruck hinterlassen und meine Oma wirklich nochmal in dieses Licht gerückt, wo ich oft drüber nachdenke. So, also, dass vieles, was ich heute mache, dadurch entstanden ist.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Johannes Oerding. Ab März geht er auf große Deutschlandtour mit seinem neuen Album Konturen. Das ist sein bisher erfolgreichstes Album. Es ist direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Auf dem Album gibt's auch ein Duett mit seiner Freundin Ina Müller. Ein Trennungssong. Das hat jetzt wirklich viele überrascht. Viele haben sogar befürchtet, dass sie sich getrennt haben. Haben sie aber nicht. Und es hat auch deshalb viele überrascht, weil Johannes immer gesagt hat, wir machen kein Lied zusammen. Wir sind doch nicht Cindy und Bert. Ja, und dann auch noch ein Lied über Trennung. Warum gibt's jetzt nun doch ein Duett von Johannes Oerding und Ina Müller?
Das interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Also es ist natürlich so, es war nicht geplant. Es war nicht geplant. Ich bin mit diesem Song, den habe ich geschrieben und bin quasi zu ihr gefahren, habe ihr den vorgespielt, wie ich das mit allen Songs mache, um mir eine Freigabe zu holen und eine Meinung. Und während ich den vorspielte, stieg sie schon mit einer zweiten Stimme ein und sang schon wirklich mit, wie man es eigentlich nicht hätte besser singen können. Und während sie das tat, wurde mir sehr schnell klar, eigentlich ist das ein Duettthema. Die Strophen sind eigentlich dafür geschrieben, die passen viel besser, das als Duett zu singen, als das alleine zu singen. Und es gibt auch keine Frau, die besser zu meiner Stimme singt als sie. Und dann haben wir gesagt, ey, lass uns das doch einfach mal aufnehmen, mal gucken, was passiert. Egal, ob das aufs Album kommt oder nicht, können wir ja später sehen, aber mal gucken, was passiert. Wir ins Studio, ganz oldschool uns gegenüber gestanden. Ina hat noch für sich ihre eigenen Zeilen geschrieben, im Sinne von, sie hat also meine umgeschrieben, gesagt, nee, das gefällt mir nicht, ich möchte das aber so singen. Und ich so, mach. Streit, Blut, Schweiß, Tränen und dann aber zusammen gesungen und festgestellt, es passt einfach. Und es funktioniert und es hat was Magisches. Aber es war auch wichtig, dass dieser Text über eine Trennung handelt. Wäre es ein Liebeslied, hätten wir es nicht gemacht.
Sie hat mal zu mir gesagt, es fällt ihr sehr schwer, Liebeslieder zu singen.
Ja, und vor allen Dingen, das wäre viel zu kitschig gewesen. Ein Paar, was ein Liebeslied singt, ich bin ja nicht, wir sind ja nicht, keine Ahnung, Pietro Lombardi und Sarah Engels irgendwie so.
Die sind schon nicht mehr zusammen.
Ach so, ja gut, guck mal, ich dachte, die wären schon wieder zusammen oder so. Gut. Keine Ahnung.
Das wäre zu kitschig für euch gewesen.
Nehmen wir Cindy und Bert wieder. Marianne und Michael. Keine Ahnung. Sonny und Cher. Naja, was gibt's denn noch? Das wäre zu kitschig gewesen. Und deshalb sehe ich uns bei diesem Song als zwei Interpreten, die Geschichte anderer singen. Und außerdem habe ich mal gelesen, dass vorausschauendes Handeln ein Zeichen von höherer Intelligenz ist. Und falls wir uns mal irgendwann trennen sollten, haben wir den Song schon geschrieben.
Wobei, ihr borgt ja vor. Ihr steht ja beide dazu. Ihr zieht nicht zusammen. Jeder hat seine eigene Wohnung. Und das macht wahrscheinlich auch das Geheimnis eurer Beziehung aus. Ich meine, ihr seid ja beide sehr erfolgreiche Künstler und beide echt viel unterwegs. Beide sehr, sehr viel auf Tour. Du spielst 80 Konzerte im Jahr. Und sie ist ja auch ständig unterwegs und mit ihrer Fernsehshow auch sehr erfolgreich. Und stellst du fest, dass ihr euch immer wieder dafür rechtfertigen müsst, warum ihr nach 10 Jahren immer noch nicht zusammengezogen seid?
Nee, rechtfertigen überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl, die Leute haben großes Interesse daran, warum wir das machen und wie wir das machen und ob es wirklich gut ist. Weil ich glaube, viele wünschen sich das auch. Viele beneiden uns auch darum und das ist ja auch okay. Aber also rechtfertigen, man wird immer danach gefragt. Aber es liegt eigentlich auf der Hand. Wir sind zwei Typen, die sehr, sehr gerne und sehr gut alleine leben können. Auch dieses alleine Leben brauchen, also sprich dieses Künstlerleben, wo man auch zu Hause selber alleine für sich kreativ arbeitet und nicht gestört wird, keine Rücksicht nehmen muss. Also wirklich sehr egoistisch lebt. Der große entscheidende Vorteil, warum man nicht zusammensieht, ist auch, wir haben keine Kinder. Sonst würde ich natürlich auch ganz anders darüber denken. Dann gibt's auch sowas wie, man baut immer wieder eine gewisse Spannung auch auf, weil es sich doch anfühlt wie eine 10-jährige Affäre. Und Und der Erfolg gibt uns recht. Und solange das so ist, glaube ich, würde ich auch nichts ändern.
Du hast gerade gesagt, du fährst dann zu ihr, um dir die Freigabe zu holen für deine Songs.
Ja.
Nun seid ihr beide Musiker. Wie stark diskutiert ihr dann über die Musik des anderen? Also wie viel Einfluss hast du auf ihre Musik, hat sie auf deine Musik?
Sehr viel Einfluss. Ich glaube, ich habe ein bisschen mehr Einfluss auf ihre Musik, weil ich natürlich auch maßgeblich für sie komponiere und mit ihr zusammen schreibe und komponiere. Das macht sie bei mir nicht in der Regel. Was sie bei mir macht, ist, sie hört sich meine Songs an, meine Textideen und sagt, das ist gut, da würde ich mal dran arbeiten, das würde ich mal umformulieren, das macht keinen Sinn, das ist grammatikalisch falsch, das berührt mich gar nicht, vielleicht sollte die Melodie, die stimmt noch nicht, da muss noch mehr. Also da ist aber schon eigentlich das große Ding fertig so. Jeder gibt das, was er kann, und ich, dass wir beide Fans voneinander sind, das wissen wir beide. Ich bewundere das, was sie macht. Und das ist auch das Schöne, wenn ich dann mal Fragen habe zum Thema Fernsehen und TV und wie tritt man da auf, wie macht man jenes und dieses, dann ist das ihr Steckenpferd. Und sie kann natürlich aus ihrem aus ihrem Erfahrungswerten mir da aushelfen und weitergeben, weil sie ist dann doch eher die Fernsehkünstlerin und ich bin vielleicht eher der Bühnenkünstler und ich kann ihr meine Tipps und Tricks verraten.
Du bist ab März auf Tour mit dem neuen Album Konturen. Es wird 27 Konzerte geben. 5 waren schon ausverkauft, da war das Album noch nicht mal veröffentlicht. Wird Ina dann inkognito verkleidet, sodass sie keiner erkennt, dann auf einem der Konzerte auftauchen? Oder haltet ihr das außen vor?
Nee, sie wird mit Sicherheit bei dem einen oder anderen Konzert als Zuschauerin dabei sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch mal, wenn es uns treibt, auf die Bühne hüpft. Geplant ist auch das nicht. Und das halten wir uns auch immer so ein bisschen offen. Weil das ist ja auch so ein Gefühlsding. Man muss ja auch Bock drauf haben. Manchmal sitzt man ja auch in so einem Konzert, es geht mir auch so, wo man sagt, ah nee, heute möchte ich eigentlich nur lieber zuhören. Ich will jetzt nicht unbedingt noch wieder auf die Bühne springen. So, das ist auch dein Ding. Ich will auch jetzt nicht den Fokus klau machen. Das ist ja einfach so. Das muss man dann so spüren, wie das ist. Fakt ist, dass auf der Tour fast an jedem Abend irgendwo ein Gast kommt, weil ich einfach im letzten Jahr sehr, sehr viele Freundschaften geschlossen habe und sehr, sehr viele Zusammenarbeiten auch erleben durfte, die so einen Spaß gemacht haben, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen das auch live machen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Vor dem Gespräch mit Johannes Oerding habe ich mich so ein bisschen über ihn erkundigt bei seiner Band. Ich wollte wissen, wie sie über ihn denken. Ich wollte erfahren, was sie an ihm schätzen. Sie machen seit 13 Jahren Musik zusammen. Und sie haben gesagt, es gibt kaum einen verlässlicheren Freund als Johannes. Er ist einer, der sofort da ist, wenn was ist, der sofort anruft und die das unglaublich schätzen, weil sie wissen, dass das nicht selbstverständlich ist.
Ach, das ist aber schön. Da läuft mir ein kalter Schauer den Rücken, aber ein schöner Schauer. Das haben die gesagt?
Der Kai hat das gesagt, dein Keyboarder.
Oh, das ist aber herzlich.
Ja, die haben mich echt alle ganz schön lieb.
Ja, aber das ist ja auch ein Geben und Nehmen bei uns. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, das Erfolgsgeheimnis, ich bin zu Loyalität erzogen worden und das sieht man anhand meines ganzen Teams. Also ich bin mit den Jungs seit 13 Jahren unterwegs. Ich bin mit meinem engsten vertrauten Kreis seit 12, 13 Jahren unterwegs. Ich bin mit meiner Plattenfirma seit 11 Jahren unterwegs. Ich bin seit 10 Jahren mit meiner Freundin zusammen. Es gibt einfach viele Parallelen, die mittlerweile zu Säulen geworden sind, die wichtig sind. Und das ist eben dieses sich gegenseitig unterstützen. Und meine Band, die hält mir den Rücken frei, mein Team hält mir den Rücken frei. Und ich versuche das im Gegenzug zu geben, was ich vielleicht dann eben kann. Also wenn mal als Beispiel, wenn mal jemand irgendwie ein Problem hat, sei es familiärer oder wirtschaftlicher oder finanzieller Natur, dann weiß ich, dann kann ich vielleicht auch einspringen hier und da. Und ist für mich dann auch überhaupt keine Frage, also eigentlich ist es überhaupt keine Frage. Also das habe ich in mir drin. Dass mein Vater hat immer einen Satz gehabt, wer viel hat, muss viel geben. Und vielleicht habe ich gerade eine Phase, wo ich ein bisschen mehr habe als andere. Und dann versuche ich das auch karmamäßig auch auszunutzen. In der Hoffnung, dass wenn ich mal weniger habe, mir andere auch was geben.
Ich glaube auch, die Angst vor Ablehnung ist eine unserer größten Ängste. Hast du dich schon mal dabei ertappt, dass du Dinge nicht tust aus Angst vor Ablehnung?
Ja. Doch, ich glaube, ist auch gar nicht so selten, ehrlich gesagt, denn mein Charakter ist, was das anbelangt, sehr ambivalent. Auf der einen Seite, gerade so als Musiker, als Künstler, sage ich mir manchmal, ich mache, was ich will, ich darf machen, was ich will, ich bin Künstler. Aber auf der anderen Seite ist meine Erziehung eher so eine sehr harmoniebedürftige, gluckenhafte Erziehung. Also das heißt, guck immer, dass alle mitkommen, dass du keinen vom Kopf stößt, dass du alle mitnimmst, dass du nicht dich zu sehr in den Mittelpunkt drängst und immer schön freundlich bleiben und ja, kein Konflikt eingehen. Das ist das Einzige, was ich meinen Eltern zum Beispiel vorwerfe. in ihrer Erziehung, dass sie uns eigentlich nicht zu Konflikten erzogen haben. Weil meine Eltern ihre Konflikte nie, nicht einmal vor uns fünf Kindern ausgetragen haben. Das war deren Prämisse.
Wahrscheinlich wollten sie euch schützen. Ne?
Genau, die haben gedacht, das wäre ein guter Move, dass wir das nie mitkriegen, wenn die Streit haben. Ich glaube im Nachhinein, dass es hier und da vielleicht mal ganz gut gewesen wäre, wenn man gesehen hat, wie Menschen auch streiten, Reibungen haben, aufeinander prasseln und auch vielleicht auch keine Argumente mehr haben und dann irgendwann auch verletzend werden, wie auch immer. Und da merke ich schon als ich nach Hamburg zog, in die Großstadt, da habe ich das ganz deutlich gemerkt. Und das habe ich erst in den letzten Jahren, wo ich selber selbstständig und zum Künstler wurde und oder auch in die Großstadt mich so eingliedern musste, da habe ich das erst für mich entdeckt und wie man überhaupt in Konflikte geht und wie man streitet und dass man überhaupt streitet. Ich werde nicht laut, aber ich kann sehr gemein streiten. Aber das ist ja auch Streit, ne? Also ich meine, es wird zwar immer, überall liest man, ja, wenn man streitet, man muss sachlich bleiben. Mhm. Also ich meine, welcher Streit ist denn wirklich sachlich, außer vielleicht im britischen Unterhaus, aber also ganz ehrlich, nee.
Aber wenn dann die Fronten verhärtet sind, bist du dann derjenige, der zuerst auf den anderen zugeht? Ja. Oder bist du dann so stur, dass du wartest, nee, bis man auf dich zukommt?
Ich bin immer derjenige, habe ich das Gefühl, der immer als erster die Hand ausstreckt. Also, und das ist etwas, das kann ich auch, guck mal, wir reden die ganze Zeit über meine geilen Stärken. Nee, das kann ich wirklich gut. Ich kann einfach sehr schnell vergessen, weil ich eben ein sehr kleines Gehirn habe, kann ich auch sehr schnell Dinge vergessen. Also ich speichere das gar nicht so ab und dann streite ich mich und irgendwann merkst du, ah nee, unangenehm die Situation gerade. Oh komm, ich wollte doch eigentlich irgendwie nur in Ruhe hier heute Abend sitzen und einen schönen Abend haben. Komm, ey, sorry, tut mir echt leid, dass ich gerade gesagt habe, ey, komm her. Und dann, das geht bei mir richtig schnell. Und das ist so, weiß ich nicht, das ist so das ist der Christ in mir, der sehr schnell die Hand ausstreckt.
Wir haben über deine Stärken gesprochen. Ja. Was sind deine Schwächen?
Eieiei. Ich sage mal so, eine Schwäche, die mir auffällt in den letzten Jahren, ist tatsächlich, dass ich denke, alle müssten so belastbar sein wie ich und auch so ticken wie ich und auch so arbeiten wie ich und auch alles auch genauso empfinden wie ich. Und ich muss immer wieder lernen, dass wir Menschen nicht gleich sind und dass nicht alle die gleichen Maßstäbe haben. Also wenn ich sage, wieso, wir können doch wohl irgendwie 12 Stunden hier proben, lass mal das Fenster zu, wir brauchen keinen Sauerstoff, dann ist mir klar, oder dann wundere ich mich erst, wieso müssen die jetzt das Fenster aufmachen, wieso haben die jetzt Hunger? Ich habe doch auch keinen Hunger. Also ich beziehe dann immer alles auf mich und denke, alle müssten so ticken. Und da muss ich mich hin und wieder zusammenreißen und merken, dass eben Menschen nicht gleich sind, nicht gleich belastbar sind und jeder seine eigene Wahrnehmung auch hat. Das ist auf jeden Fall eine Schwäche. Dann, ich bin handwerklich wahnsinnig unbegabt, aber auch wirklich bewusst. Ich habe mich immer geweigert. Das Einzige, wofür ich früher zuständig war zu Hause, war Rasenmähen und das noch auf einem fahrbaren Rasenmähertrecker. Also von daher, das habe ich nur gemacht, weil ich so faul war und mich trotzdem sagen konnte, ich hätte mitgeholfen, während meine Brüder das Laub wegfegten. Oder irgendwas bauten und abgemessen haben. Also die waren immer talentierter als ich.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Es gibt ja immer so ein paar Vorurteile Musikern gegenüber. Musiker schlafen lange, Musiker schlagen sich die Nächte um die Ohren, Musiker kommen immer zu spät. Johannes Oerding ist anders. Er ist ein totaler Pünktlichkeitsfanatiker. Und Pünktlichkeit erwartet er auch von allen in seinem Team.
Da sind wir wieder beim Thema. Ich gehe davon aus, dass alle so sein sollen wie ich. Und wenn ich eine Viertelstunde immer zu früh bin und dann da sitze, dann ist eigentlich für mich schon derjenige, der noch 5 Minuten zu früh ist, eigentlich schon zu spät, weil er der Letzte ist. Also du wartest auf 15 Leute, alle kommen mittlerweile in meinem Team irgendwie um 11:55, wenn um 12 Treffpunkt ist. Dann kommt einer um 11:45 und der ist zu spät. Und dann habe ich wirklich so eine Laune. Nee, ich hasse Unpünktlichkeit, da bin ich auch extrem radikal, muss ich sagen. Das wissen aber auch alle. Und alle wissen, der Tag wird besser, wenn sie pünktlich sind. Weil man spürt mir das richtig an, wenn jemand nicht pünktlich ist, dann bin ich richtig genervt. Da habe ich schlechte Laune, weil ich das einfach nach wie vor für extremst respektlos halte. Und ich mache mir einen Zeitplan im Kopf. Ich mache alles genau vorbereitet und minutiös, gehe ich duschen, mache mir die Haare, ziehe mich an, pack meinen Koffer, die Gitarre wird dahingestellt, dann so und so und jetzt geht's raus. Und dann ist das Taxi da und dann der Taxi am Flughafen. Da habe ich genau 22 Minuten Zeit, um das zu machen, das zu machen, das zu machen. Und dann sitze ich da und habe dann in Ruhe noch 5 Minuten Zeit, klarzukommen. Und das ist bei mir alles richtig durchgetaktet.
Was für ein extrem strukturierter Mensch du bist, das habe ich gar nicht erwartet.
Ich sag ja ambivalent. Auf der einen Seite extrem strukturiert, auf der anderen Seite komm mal zu mir nach Hause und guck an, wie meine Wohnung aussieht. Dann weißt du, dass dann auch auf der anderen Seite das Chaos herrscht.
Was treibt dich an?
Ich glaube, ich bin ein bisschen süchtig auch nach Anerkennung. Ich habe ein sehr ausgeprägtes Geltungsbedürfnis und so ein Sendungsbewusstsein, was ich glaube, ich irgendwie durch 4 Geschwister und 5 Kinder so herauskristallisiert hat. Ich musste auch laut sein, die anderen konnten irgendwas anderes Tolles, die waren auch älter. Und da musste man irgendwas finden für sich, aber waren ja schon 4 Sachen weg so ungefähr. Und dann war für mich das Ding, oh, ich kann singen, ah, oh, ist ja lustig, komm, dann singe ich jetzt mal lauter. Und dann fanden die Leute das gut. Und das ist, diese Sucht danach, dass Leute etwas gut finden. Ich glaube, meine Schwestern sagen immer, ich war immer schon so ein Angeber-Johnny. Also ich musste doch immer zeigen, wenn ich irgendwas gut konnte, dass ich das dann, das musste ich doch noch immer zeigen. Wenn ich schneller laufen konnte als meine Brüder auf 100 Metern, dann musste ich das auch zeigen. So, komm, wir machen mal ein Wettrennen. Und das ist so in mir. Wahnsinnig unsympathische Eigenschaft, aber ich glaube auch wieder etwas, was mich auch angetrieben hat, um auch immer dran zu bleiben und weiterzumachen. Und
ich habe dich ja vorher gefragt, welche Songs du gern hier bei uns in der Sendung hören möchtest von deinem neuen Album. Da hast du gesagt, unter anderem Unter einen Hut. Warum dieses Lied?
Ich war, glaube ich, noch nie so zufrieden mit einem Text, den ich geschrieben habe. Und den habe ich mit einem sehr, sehr guten Freund von mir zusammengeschrieben. Und das ist, glaube ich, auch das Geheimnis gewesen, dass er mitgeschrieben hat als quasi stiller Beobachter. Denn es geht ja um mich, um die Beschreibung. Wie kann man mich überhaupt beschreiben, wenn man eben dann doch so bigott ist, ehrlich gesagt, also wirklich. Und er...
Ich kann mal kurz zitieren. Okay. Hier kommt der sichere Zweifler, der mal Zeit für sich selbst braucht, hält es selten lang
der
alleine aus.
Der treue Betrüger hält es selten ganz alleine aus.
Beschreibt dich das?
Ja, ich glaube, dass so ziemlich jeder Satz da drin mich beschreibt und das auf den Punkt bringt, dass ich also wirklich beides kann und ich auch ein Verfechter davon bin, dass auch beides quasi unter einen Hut passt und beides und jeder Mensch kann auch beides sein. Man muss nicht immer nur eine Seite sein. Man kann auch 2 verschiedene Sichtweisen haben. Man kann auch Sichtweisen revidieren. Vielleicht ist auch das, was uns gerade gesellschaftlich so ein bisschen abhanden kommt. Also, dass sich Leute immer denken, sie müssen sich positionieren für eine Seite, für eine Gruppe und es gibt überhaupt keine Graustufen mehr, nichts mehr dazwischen. Also, ich glaube, das wird noch richtig knallen und zum Problem werden, weil es geht gar nicht mehr. Es geht ja auch gar nicht mehr um Inhalte. Es geht ja nur noch um, das ist meine Gruppe und wir sind jetzt gegen deine Gruppe. Egal, ob ihr recht habt oder nicht. Aber meine Gruppe, ich muss halt zu meiner Gruppe halten. Und dieser Song Unter einen Hut bricht das ehrlich gesagt runter einfach auf meine persönliche kleine Ebene, aber auch auf die gleichen Kämpfe, die wir, glaube ich, alle gerade kämpfen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Musiker Johannes Oerding. Er wurde 1981 in Münster geboren. Da lebt seine Familie auch heute noch. Und seine Geschwister sind Ärzte und Lehrer. Wie gehen die damit um, dass sie einen berühmten Bruder haben?
Also meine Familie ist so, dass sie, wenn ich da bin, einem das Gefühl gibt, dass du nichts Besonderes bist. Also da achten die schon sehr darauf, dass man auch klein gehalten wird. Dass man auch, wenn man da durchdreht, mal einen Nackenschlag kriegt. Aber wenn ich weg bin, dann sind sie natürlich, das spüre ich ja auch, dann sind sie sehr, sehr stolz und alle gehen nach draußen und machen Werbung. Mein Vater verkauft ja auch CDs in der Praxis, in seiner Landarztpraxis und da hängt Poster und der zwingt seine Patienten förmlich irgendwie ein Konzertticket zu kaufen, sonst kriegen sie kein Rezept. Also das ist wirklich eine Promo-Abteilung, wie man sie sich wünscht. Und mittlerweile sind, glaube ich, alle sehr, sehr stolz, dass ich diesen Weg eingeschlagen habe. Hat aber auch damit zu tun, dass eigentlich alle ihren Weg auch gefunden haben und alle relativ in dem tätig sind, was sie lieben. Und das war, glaube ich, die große Prämisse meines Vaters, was er uns mit auf den Weg gegeben hat. Ihr müsst irgendwie herausfinden, was ist es denn, was euch von morgens bis abends glücklich und Spaß macht. Macht eure Schule zu Ende und studiert irgendwas, aber irgendwann werdet ihr finden, es gibt was, was euch wirklich von morgens bis abends Spaß macht. Und das habe ich mir zu Herzen genommen. Und irgendwann merke ich dann sehr schnell, das ist eigentlich nur Musik.
Und wann ist dir das klar geworden?
Ziemlich genau, während ich mein BWL-Studium angefangen habe. Da habe ich gemerkt, nee, das ist nichts. Ich habe es ja auch nur aus Verzweiflung gemacht.
Für deinen Vater?
Für meine Eltern, um die zu beruhigen, irgendwie irgendwas studieren, weil alle ja studiert haben.
Aber warum BWL?
Ja, weil damit hältst du dir natürlich alles offen. Das ist so alles und nichts. Mit BWL kannst du, keine Ahnung, kannst du in der Gärtnerei arbeiten oder dann kannst du aber auch eine eigene Gärtnerei aufmachen und du kannst alles machen. So, das war einfach so ein Larifari-Ding irgendwie so. Und ich glaube, wenn man dann aber, so wie heute, wenn ich ich hab meinen Job gefunden, ich habe meinen Traum eigentlich, lebe ich gerade. Und deshalb ist auch alles andere ein Albtraum. Also alles, was nicht mit Musik zu tun hat, wäre für mich mittlerweile so, nee, komm, lass mal, habe ich keinen Bock drauf.
Aber wann war der Moment, wo du sagtest, ich lasse das jetzt mit dem Studium und jetzt lebe ich einfach nur noch für die Musik? Weil du musst ja damit auch deine Miete zahlen und wir wissen, wie es heute ist. Es ist für Musiker heute echt schwer geworden, mit Musik Geld zu verdienen.
Ja. Also das war dann eben, ich habe ja während des Studiums bin ich schon auf Tour gewesen, habe quasi meine Auslandssemester, die ich machen musste, in Deutschland gemacht, weil ich ja in Holland studiert habe.
Ah.
Ich war ein Fuchs, war ich.
Und dann
ich habe die aber auch nur in Deutschland gemacht, weil ich dann nach Hamburg konnte und in Hamburg schon im Studio gearbeitet habe, als Studiosänger gearbeitet habe, auf der Reeperbahn gesungen habe, um Kohle zu verdienen. Ich war mit einer Band namens Soul Lounge unterwegs im Tourbus. Ich war mit meinen eigenen Sachen unterwegs, habe die ersten Auftritte gemacht. Und dann merkte ich schon, okay, also ich muss jetzt irgendwie dieses Studium so beiläufig zu Ende machen. Und es ging, weil ich halt tolle Kommilitonen hatte.
Hat das echt zu Ende gemacht?
Ja, ich habe dann, man muss aber dazu sagen, dass ich der Einzige war, der bei der Diplomvergabe nicht sein Diplom bekommen habe, weil ich der Einzige war, der eine Klausur nachschreiben musste, weil ich bei der letzten entscheidenden Klausur nicht da war. Ich hatte Karten für Deutschland, Ecuador und ich musste zum Länderspiel. Naja, gut. Also habe ich 2 Wochen später erst die Klausur geschrieben und dann mein Diplom, Gott sei Dank, bekommen. Und dann war der Moment, wo ich sagte, so, tschüss, Tschüssikowski. Ich habe natürlich überhaupt keinen Bock auf BWL und Marketing und diese ganze Zahlenquatsch, den ich hier gelernt habe. Ich mache jetzt Musik, bin wirklich, ich glaube 4 Wochen nach meinem Diplom bin ich nach Hamburg gezogen, habe dann da mir eine Wohnung gesucht und habe dort angefangen, Jobs zu finden, die nur mit Musik zu tun haben. Also sprich eben, ich habe in Angie's Nightclub gesungen, nachts am Wochenende, das ist ein Live-Club bei uns auf der Reeperbahn. Ich habe als Demosänger gearbeitet, ich habe Songs mitkomponiert und eingesungen für andere Bands. Und das war großartig, das war so eine richtige romantische Zeit eigentlich. Und ich hatte gerade so viel Geld, dass ich die Miete zahlen konnte in Barmbek Süd. Die war ja damals noch bezahlbar, plus der Kühlschrank war einigermaßen voll und ich konnte am Wochenende noch feiern gehen. Und das war eigentlich ein richtig schöner Zustand, muss ich sagen. War vielleicht sogar der perfekte Zustand.
Warum war das der perfekte Zustand? Viele würden auch denken, heute ist der perfekte Zustand, wo du diesen Wahnsinnserfolg hast.
Ja, das würden viele denken, aber ich glaube, es war so diese Twilight Zone zwischen ein bisschen Verantwortung haben, aber nicht zu viel, ein bisschen Druck zu haben, aber nicht zu viel. Und Zeit zu haben für all die Dinge, die so wichtig sind im Leben, nämlich soziale Kontakte, Freunde und Familie. Das sind alles auch Dinge, die heute zu kurz kommen oft, aber dafür, und deshalb, das soll jetzt hier nicht nach Gejammer klingen, kriege ich natürlich viel, viele andere schöne Dinge dazu. Und allein die Wertschätzung, die ich durch meinen Beruf bekomme, das macht ja auch was mit einer menschlichen Seele. Und diesen Applaus, den ich höre, der gibt natürlich meinem Beruf und meinem Leben einfach auch einen Inhalt und einen Sinn. Und danach streben wir ja letztlich auch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Johannes Oerding. Heute ist er einer der erfolgreichsten deutschen Musiker. 6 Alben hat er gemacht, 1 erfolgreicher als das andere. Sein aktuelles Album Konturen ist direkt auf Platz 1 der Charts eingestiegen. Und die Hallen, in denen er spielt, die werden immer größer. Ab März ist er wieder auf großer Tournee durch Deutschland. 27 Städte wird er besuchen. Und wenn Sie einmal auf einem Konzert von ihm gewesen sind, dann werden Sie immer wieder auf dem Konzert wollen, weil da eine ganz besondere Energie herrscht, die man kaum beschreiben kann, die kaum ein anderer Musiker so erzeugen kann wie Johannes Oerding, der es schafft, von der ersten bis zur letzten Reihe wirklich jeden zu erreichen. Ich habe ihn schon ein paar Mal im Konzert erlebt und ich habe auch Menschen weinen sehen. Und ich bin sicher, dass das auch auf der nächsten Tour wieder passieren wird. Und zwar bei einem ganz besonderen Song. Ich kann jetzt mal meine eigene ganz persönliche Meinung wiedergeben. Als ich das Album Konturen das erste Mal gehört habe, gab es ein Lied, da habe ich sofort, ich habe es vorher noch nie gehört, sofort angefangen zu weinen. Mir kullerten einfach die Tränen, weil es mich so tief berührt hat. Und zwar das Lied Blinde Passagiere.
Blinde Passagiere ist ein Song, den ich, glaube ich, schreiben musste. Nein, ich weiß, dass ich ihn schreiben musste. Das ist ein Thema, das schlummerte in mir, etwas, was, dass ich mich wahnsinnig darüber aufrege, wie können wir denn davon ausgehen, dass wir hier irgendwie, ich sag mal, das Recht haben, hier zu sein und und auch dieses Recht irgendwie verteidigen müssen, ohne zu sehen, dass alles auch mehr oder weniger ein Glück und glücklicher Zufall ist, dass wir zum Beispiel hier leben im Wohlstand und im Land, wo der Honig fließt, und dann so ignorant sein und andere Menschen eben nicht zuzulassen. Und bei Blinde Passagiere ist mir noch eins gelungen, wo ich echt wirklich stolz drauf bin, dass es ein Song ist, nur Klavier und Stimme, und der dadurch sehr, sehr zeitlos wird. Und ich merke jetzt anhand des Feedbacks auch von den Menschen da draußen, egal ob alt oder jung, alle können da was mit anfangen, unabhängig von diesem Sound, weil der keinem, ich sag mal, keinem Trendformat-Diktat unterliegt, sondern es ist einfach Klavier und Gesang und es kommt auf die Zeilen an. Und in diesem Song heißt es halt eben, es lag noch nie in unseren Händen, wir werden irgendwo geboren, manchmal mit Löchern in den Taschen, mal in Silber ohne Sorgen. Und dieses Thema bearbeite ich so ein bisschen, dass man doch mal wieder drüber nachdenken sollte. Wir haben alle Glück und wir haben hier eine Verantwortung, auch das Glück eventuell zu teilen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Johannes Oerding bei SWR 1, Leute. Er hat vorhin erzählt, dass er sich gerade intensiv auf seine Tour vorbereitet, mit der er ja ab März in 27 Städten sein wird. Er trainiert zweimal pro Woche mit einem Personal Trainer, versucht gesund zu essen. Und mittlerweile raucht er auch nicht mehr. Wie läuft das denn auf der Tour? Also was muss unbedingt dabei sein?
Orthomol, Ipalat.
Medizin.
Also ich habe einen riesen Medizinschrank mit. Nein, aber doch habe ich auch. Aber was brauche ich, um mich wohlzufühlen?
Catering?
Ja, Catering, das ist das Schöne. Man darf sich mittlerweile so aussuchen, was es so gibt. Und das wird auch, jeder Wunsch wird erfüllt. Ne?
Und was willst du?
Ja, ich kriege, was ich immer... Also es gibt so kleine Fläschchen mit so einem Ingwer-Konzentrat. Also früher hat man immer Ingwer-Tee getrunken, jetzt mittlerweile gibt es so einen Ingwer-Shot. Und die habe ich bestellt für die Tour. Das ist ganz lustig, dann hat man das schon mal, muss man nicht so viel Tee trinken, dann hat man einmal Ingwer getrunken. Ansonsten, ich weiß, ich erfülle eher so die Wünsche meiner Band. Meine Band will immer Milchschnitte haben und Jogurette. Das ist schon mal wichtig. Es gibt auch noch andere tolle Dinge da draußen. Ich weiß, wir sind beim Öffentlich-Rechtlichen, aber Milchschnitte und Jogurette ist ganz, ganz wichtig.
Und lieber im Nightliner unterwegs sein oder in Hotels schlafen?
Ehrlich gesagt, auf der Tour werde ich in Hotels schlafen. Das hat aber wirklich Sicherheitsgründe, also im Sinne von, ich darf nicht krank werden. Ich bin bei der letzten Tour im Nightliner mitgefahren und da reicht es, wenn einer eine Erkältung hat im Bus, die Klimaanlage trägt es von Schlafplatz zu Schlafplatz und dann ist es einfach gefährlich, dass du dann Shows absagen musst, weil der Einzige, der wirklich nicht krank werden darf auf Tour, bin ich, weil ich der Einzige bin, der singt.
Und das sind tierische Verantwortung.
Genau, und deshalb werde ich wahrscheinlich ganz, ganz brav nach jeder Show weggefahren. Komme ich in so einen kleinen Käfig, werde ich gesperrt und kommt so ein Tuch rüber wie bei so einem Papagei, dann schlafe ich ein und morgens werde ich wieder rausgelassen.
Wenn die Tour vorbei ist nach den 27 Konzerten, wie groß ist dann die Gefahr, dass du in ein Tourloch fällst?
Sehr, sehr groß. Das passiert mir sogar manchmal schon auf der Tour, ehrlich gesagt. Also wirklich, wenn du spielst 3 Konzerte und du kommst dann wirklich aus so einer 10.000er Halle ins Hotelzimmer und dann sitzt du da und hast noch Piepen auf dem Ohr und hörst noch den Applaus. Bist voller Adrenalin und auf einmal ist Stille und alle sind weg und alle irgendwie, keiner ist da. Das macht was mit einem. Und dann, ich weiß jetzt schon, wenn ich daran denke, wenn die Tour vorbei ist, das ist furchtbar. Also, weil es geht uns allen so. Und weil wir alle so sehr dabei sind und so sehr diesen Beruf auch lieben und gerade auch diesen Teil des Berufs. Weil das ist ja eigentlich der Grund, warum wir das alles machen. Wir haben deshalb Gitarre geübt und sind im Proberaum gegangen, damit wir irgendwann rauskommen dürfen und das jemandem zeigen können und miteinander gemeinsam Musik machen, vor Leuten. Und deshalb ist die Tour für mich sowieso die Essenz des Berufes. Und wenn das dann aufhört und du sollst wieder irgendwie in, keine Ahnung, Songs schreiben oder in ein Studio oder was weiß ich, dann graut's mir ehrlich gesagt immer ein bisschen davor.
Und wie verhinderst du, dass du dich in diesem Tourloch verlierst?
Es ist bei mir dann so ein bisschen Ablenkung. Ich gucke mir selber sehr viele Konzerte an, um mich wieder irgendwie daran zurückzuerinnern. Das ist ein großes Hobby von mir, Konzerte gucken. Ich beschäftige mich mit anderen Künstlern, versuche weiterzukommen und so weiter. Das ist schon auch ein Hobby von mir.
Damit du dieses Mal nicht in ein Tourloch fällst und dich genug mit anderen Künstlern beschäftigen kannst, gibt es ein kleines Geschenk.
Oh, Geschenke?
Von uns.
Was ist das denn?
Die Biografie von Prince.
Nee, das ist ja geil. Die habe ich ja noch gar nicht gelesen.
Die ist auch ganz neu.
Und dabei lese ich so gerne Biografien. Das ist ja geil. Aber das ist ein Zufall, oder?
Nein. Ich habe mit deiner Frau gesprochen.
Ach so, und die hat gesagt, hier holen wir was von Prinz oder was?
Ich hab sie gefragt, womit könnte man Johannes eine Freude machen? Denn es ist Tradition bei Leute, dass unsere Gäste am Schluss eine kleine Überraschung bekommen. Und dann schrieb sie mir mit Musikerbiografien.
Das ist wirklich
und
sehr
gut.
Und
dann war ich in der Buchhandlung und hatte 4 vor mir und sie sagte, Prinz, auf jeden Fall Prinz. Und dann habe ich noch eine Kleinigkeit mitgenommen. Ach, Thies schön. Ullmann hat über sein erstes Konzert der Toten Hosen geschrieben. Thies Ullmann ist nicht nur ein fantastischer Musiker, ja, sondern auch Autor. Und dieses kleine Büchlein unterwegs auf Touren, ich glaube, dann ist Tourloch dieses Mal hoffentlich kein Thema.
Und vor allen Dingen, ich habe diese Prince-Biografie, diese habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich habe, glaube ich, wirklich fast schon jede Biografie gelesen von meinen Heroes. Das ist wirklich toll. Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Sehr, sehr gern. Verrat uns noch zum Schluss, was erwartest du vom Jahr 2020?
Ich habe mir tatsächlich auch wieder was vorgenommen, dass ich neben meinem Beruf eigentlich für mich privat weiter an meinem Spanisch feilen möchte. Ich möchte irgendwann in diesem Leben fließend Spanisch sprechen können. Das ist ein großer Traum von mir. Vielleicht habe ich die Zeit und die Chance, mal irgendwie für ein paar Wochen oder noch länger in ein spanisch sprechendes Land zu reisen, um endlich mal weg von meinem kleinen Schulspanisch zu kommen und wirklich auch mal durchgehend Spanisch zu sprechen. Das habe ich mir vorgenommen. Und das erwarte ich auch ein bisschen von mir selber. Und ansonsten, glaube ich, weiß ich jetzt schon, dass es gut wird, denn die Konzerte werden voll, die Leute werden am Start sein und alles andere, was dann noch passiert, dürfte hoffentlich nur Sahnehäubchen sein.
Ich wünsche dir eine erfolgreiche Tour. Ich wünsche dir, dass du gesund bleibst.
Das ist wichtig, ja.
Und genug Zeit für dich selbst und deine Freunde, deine Familie und das, was dir wichtig ist. Und für Spanisch lernen.
Und das wünsche ich dir auch. Also bis auf Spanisch lernen. Dankeschön.
Danke dir.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.